Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo Sebastian, schön, dass auch du dir Zeit genommen hast heute. Erzähl doch mal, warum ein Kinderfußball-Symposium und warum der Blick ins Ausland?
Ja, hallo Joscha, besten Dank für die Einladung. Der Grund ist die logische Fortführung der Forschung und die logische Fortführung, was 2019 auf der DVS-Tagung in Karlsruhe letztendlich begonnen hatte. Da habe ich zusammen, ich glaube, mit Heiko Lex einen Arbeitskreis geleitet, wo es eben um den Kinderfußball ging, wo wir erste Erkenntnisse und erste Ergebnisse da entsprechend vorgestellt haben. Und dadurch, dass 2021 keine Tagung stattfinden konnte aufgrund der Corona-Zeit und mittlerweile einfach 4 Jahre vergangen sind und viel in der Forschung sich getan hat und viel eben auch in der Praxis sich getan hat, war die Idee, diesmal in Frankfurt im Zuge der DVS-Tagung ein Symposium anzubieten und kein Arbeitskreis. Ein Arbeitskreis bedeutet, es sind immer 12 bis 15 Minuten Beitrag und danach 3 Minuten Fragen und Antworten und dann ist das Ganze entsprechend vorbei. Und wir wollten am Anfang quasi einen Input von den ganzen Teilnehmenden bekommen, um dann wirklich eine Art Podiumsdiskussion entsprechend mit den Zuhörern im Saal entsprechend zu entwickeln.
Jetzt haben wir die anderen Referenten natürlich auch noch im Laufe des Podcasts vors Mikro bekommen und besprechen denen ihre Inhalte. Kannst du uns vielleicht nochmal, und du bist ja jetzt nicht nur Sportwissenschaftler an der Sporthochschule in Köln, sondern du bist ja auch Praktiker durch und durch mit Stützpunkttrainern und diversen anderen Tätigkeiten. Wie ist es denn gerade im Kinderfußball in Deutschland? Gab ja jetzt auch wieder eine Reform. Kannst du uns da mal nochmal einen kleinen Abriss geben, damit wir auch im Nachgang die anderen Sachen oder Entwicklungen in Europa einschätzen können?
Ja, also wirklich aus ganz Deutschland kann ich tatsächlich nicht sprechen. Also ich kann was sagen zu Köln. In Köln läuft es hervorragend und zwar schon seit mehreren Jahren. Ich würde behaupten, dass neben Standort in Bayern Köln, glaube ich, somit eine Vorreiterrolle, was diese neuen Wettbewerbsformen im Kinderfußball anbelangt, einnimmt, dass hier einfach eine Trainer-Community gibt, die das seit Anfang an schon mitträgt, die mich da auch in meinen Forschungen sehr stark unterstützt hat und immer bereit waren, sich filmen zu lassen, da entsprechend in Baden-Württemberg, wo ich entsprechend herkomme, so im nordöstlichsten Zipfel, hat mir ein Freund vor kurzem erzählt, dass sie jetzt endlich auch mal in der Form angekommen sind, was für ihn so ein richtiges Highlight war, wo ich mir denke, na leider 4, 5 Jahre eigentlich zu spät, aber okay, besser als gar nichts. Von daher, aber ich finde es prinzipiell gut, wie es der DFB angegangen ist, dass alles über Pilotprojekte jedem Landesverband, jedem Kreis quasi die Möglichkeit gegeben hat, sich mal in diesen neuen Wettbewerbsformen auszuprobieren, hoffentlich positive Erfahrungen, vor allem für die Kinder entsprechend machen zu lassen und jetzt eben in der Saison 24, 25 das flächendeckend, mehr oder weniger verpflichtend von außen quasi das aufzuerlegen letztendlich. Also ist die Herangehensweise, was der DFB letztendlich gemacht hat, gut und ich kenne auch keinen Parameter, der ehrlich gesagt dagegen sprechen würde, das nicht so zu machen.
Was sind es denn für Parameter und was ändert sich denn nochmal dadurch oder was erhofft man sich dadurch?
Ja, also so der Großteil der Forschung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, war einmal zu dem Thema Torhöhe. Also gerade im F-Jugendbereich, wenn man sich überlegt, im 7 gegen 7 haben die Kinder auf 5x2 Meter hohe Tore gespielt und so der durchschnittliche F-Jugendliche ist aber nur 1,30 Meter hoch. Das macht aus vielen Bereichen keinen Sinn. Zum einen bringt man den Kindern einfach falsche Dinge bei, nämlich wenn sie hoch und einfach mal blind irgendwie draufschießen, sind sie erfolgreich. Das ist ein bisschen eine komische Ansetzung meiner Meinung nach. Und für diejenigen, wenn sie schon mal im Tor stehen, muss es unfassbar deprimierend sein, eigentlich richtig zu stehen, maximal hochzuspringen und trotzdem keine Chance haben, irgendwie den Ball zu erreichen. Also war das so ein Forschungsschwerpunkt, ob wenn wir es schaffen, im F-Jugendbereich die Torhöhe auf 1,65 Meter zu reduzieren, mit einem Banner, das wir ins Tor gezogen haben, ob dadurch dann die Durchschnittsdistanz der Schüsse entsprechend reduziert wird. Und das haben wir tatsächlich nachweisen können und auch finden können. Und so O-Töne von Eltern war dann auch, die bei solchen Interventionsstudien teilgenommen haben, oh, die fangen jetzt ja endlich mal an, Fußball zu spielen, weil sie sich eben näher ans Spiel ran, ans Tor ran kombinieren. Was da so ein ganz, ganz witziger Parameter war, die durchschnittliche Anzahl an Pässen, bevor aufs Tor geschossen wird, im F-Jugendbereich ist 0,8. So, also nicht wirklich hoch. Und in unserer Studie haben wir es immerhin auf 1,6 erheben können. Also doppelt so viel, immer noch nicht wirklich hoch, aber immerhin doppelt so viel. Nur weil da einfach so ein Banner hängt und weil die anscheinend einen Pass mehr spielen müssen und nicht irgendwie aus 15 Meter einfach mal blind draufschießen entsprechend. So, das war so der eine Forschungsschwerpunkt und der andere war dann eben die klassischen Dinge 2 gegen 2, 3 gegen 3, wo es eben darum ging, schaffen wir es dadurch wirklich 1 gegen 1 Situationen häufiger vorzufinden, Triplings, mehr Torschüsse, mehr Tore und diese ganzen Parameter sind, wenn man davon ausgeht, dass häufiger und mehr besser ist in dem Altersbereich, dann findet man keinen Parameter, der im 3 gegen 3 auf ein kleineres Feld schlechter abschneidet als im 7 gegen 7 in der alten Form. Und was wir dann noch zum Schluss eben gemacht haben, so eine Kombination aus beiden, wir haben gesagt, okay, ich glaube, das Entscheidende oder wir glauben, dass es entscheidend ist, kleine Felder und kleine Anzahl an Spieler, Spielerinnen. Und ob die jetzt auf ein zentrales höhenreduziertes Tor oder auf zwei Minitore oder auf ein zentrales Minitor oder was auch immer spielen, ist, glaube ich, nicht ganz so entscheidend. Und das haben wir auch letztendlich rausgefunden. Und deswegen, wenn ich mir so einen Platzaufbau wünschen würde und man bräuchte vier kleine Minifelder, würde ich mir wünschen, dass eben auf zwei Feldern auf vier Minitore und auf zwei Feldern auf höhenreduzierte Tore, irgendwie zentrale Tore gespielt werden, im F-Jugendbereich, im E-Jugendbereich dann eben auf normale E-Jugend, D-Jugend-Tore entsprechend.
Gehe ich zu 100% mit. Ich finde es auch immer interessant, dass so prinzipiell dann auch gesagt wird, okay, jetzt verbietet uns der DFB oder die Landesverbände komplett das Spielen auf die großen Tore. Das hat natürlich einfach seinen Reiz, aufs große Tor zu bolzen, macht uns ja auch mehr Bock als auf ein Plastiktor, das immer umfällt. Deshalb da die verschiedenen Anreize zu bringen. In der Schweiz, das haben wir jetzt im Laufe des Podcasts und haben wir ja auch schon im Symposium gehört, fahren sie ja einen ähnlichen Ansatz mit ihrem Play More Football Modell. Ich würde einmal noch mal einen Schritt zurückgehen gerne. Was heißt es denn jetzt ganz konkret, diese Reform? Also ab 2024, 2025 muss überall Foninho gespielt werden und in der E-Jugend dann auch? Oder kannst du das vielleicht nochmal kurz einordnen mit deinem bisherigen Wissensstand?
Ja, also der Plan ist, in der G-Jugend bei den Bambinis beginnt ein 2 gegen 2 beziehungsweise optional ein 3 gegen 3 anzubieten. Also es ist nicht eine Form irgendwie verpflichtend, sondern es gibt Optionen oder der DFB lässt eben entsprechend Optionen, damit einfach Vereine auf unterschiedliche Anmeldungen von Spielerinnen entsprechend auch reagieren können an dem einzelnen Spieltag. Aber angedacht ist, wie gesagt, im G-Jugendbereich 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 auf 4 Minitore prinzipiell zu spielen. Im F-Jugendbereich 3 gegen 3 oder auch mal 4 gegen 4 beziehungsweise 5 gegen 5 auf 4 Minitore oder eben hier auf die höhenreduzierten zentralen Tore, damit die Torwartnation Deutschland nicht ausstirbt und da jemand mal mit 8 Jahren sich dann doch ins Tor stellen darf. Und eben im E-Jugendbereich ist eigentlich ein 5 gegen 5 vorgesehen auf 4 Minitore oder eben auf zentrale Tore oder aber auch mal, ist ja nicht verboten, auch mal ein 7 gegen 7 entsprechend zu spielen, aber das sollte eben nicht die Grundlage des wöchentlichen Spiels oder des Trainings entsprechend darstellen.
Und warum jetzt?
Also die Idee ist vielleicht, um noch kurz zu erinnern, die Idee ist quasi, dass mit dem Alter der Kinder sowohl die Spielfeldgröße als auch die Anzahl der Spieler mitwächst. So, das ist vereinfacht, ist es so dargestellt letztendlich.
Und warum jetzt ein Symposium und warum einen Blick nach Dänemark, Belgien und die Schweiz?
Warum jetzt genau die drei Länder, liegt einfach daran, weil ich da ein bisschen Connections letztendlich hatte zu denen.
Und der Ungar abgesagt hat.
Den drei Leuten, der Bulgare. Laccio ist ein ehemaliger Student hier, der beim FC lange Trainer war und da jetzt eine unfassbare Stelle da im Verband in Bulgarien bekommen hat. Der konnte leider nicht, der hatte viel zu tun entsprechend. Der aber auch sehr stark genau an den Sachen gerade in Bulgarien ansetzt und den Kinderfußball in Bulgarien versucht entsprechend so ein bisschen zu transformieren. Ich weiß nicht, zu reformieren oder zu transformieren. Und die anderen drei habe ich einfach auch über unterschiedliche Beziehungen kennengelernt und war mir auch bewusst, dass die genannten Länder das auch schon seit Jahren eben entsprechend durchführen. Und was, glaube ich, im Symposium auch rausgekommen ist, jedes Land macht so ein bisschen anders. Mal hier ein 4 gegen 4, dann mal hier ein 8 gegen 8 und kein 7 gegen 7. Aber irgendwie die Grundidee ist überall gleich und die Erfahrung, die meisten gemacht haben, ist auch irgendwie identisch. Und wenn man sich anschaut, Belgien als sehr kleines Land, wenn man sich die Nationalmannschaft anschaut, was da für Spitzenspieler entsprechend rauskommen, die machen das schon länger. Ich meine, das ist jetzt hypothetisch, ob es jetzt daran liegt, dass die auf kleine Felder alles entsprechend spielen. Aber vielleicht trägt es dazu bei oder hat auf jeden Fall eine positive Entwicklung entsprechend. Und da sind wir in Deutschland leider ein paar Jahre hinten dran. Und deswegen ist es, glaube ich, schön, auch in dem Kreis mal zu hören, dass es im Ausland schon über Jahre so entsprechend praktiziert wird und auch hier positive Erfahrungen gemacht wurden.
Gab es irgendeine Vorstellung oder einen Ansatz, den du jetzt am prägendsten fandest im Symposium? Also du wirst wahrscheinlich alle Maßnahmen schon gekannt haben, aber gab es irgendwie einen Umstand, den du am bleibendsten fandest? Ich hatte einen, sage ich aber erst, wenn du deinen gesagt hast.
Ja, ich sagte meinen. Ich fand es am extremsten, als Kelt in Dänemark die Dropout-Quoten vorgestellt hat. Das fand ich am krassesten. Also wie stark die Kinder, nachdem sie mit 6, 7, 8 Jahren den Fußballverein beigetreten sind, dann mit 12, 13 Jahren prozentual austreten, das war schon unfassbar. Ich habe keine deutschen Zahlen tatsächlich, aber das ist ja auch ein Riesenproblem in Deutschland, dass die Vereine mit 6, 7, 8-Jährigen überschwemmt werden und teilweise mit Wartelisten einfach arbeiten müssen, was kein anderer Sportverband, glaube ich, ähnliche Zahlen entsprechend aufweisen kann, aber wahrscheinlich dann auch die größte Dropout-Quote mit 12, 13 hatte. Und das waren schon extreme Zahlen, die Kelter aus Dänemark entsprechend präsentiert hat. Das war so mein größter Aha-Moment, glaube ich, in dem Symposium.
Meiner war auch bei Kelt, aber nicht im positiven Sinne, sondern er hatte dann ja die Grafik gezeigt, wo er wo sie die Reform in Dänemark, ich weiß nicht, wann es war, 2020, dann wieder rückgängig gemacht hatten und das Ganze sich wieder in eine entgegengesetzte Richtung entwickelt hat. Also ja, die haben quasi die Reform, die auch von Kelt teilweise angestoßen wurden, haben sie bemessen mit den Dropout-Quoten und dann hast du gesehen, wie das Ding nach unten ging und nachdem sie es dann wieder rückgängig gemacht haben, also zum ganz alten System, hat sich das Ganze wieder erhöht. Fand ich sehr, sehr spannend und eindrücklich. Müssten wir den Kelt mal fragen, ob er uns die Grafik mal nochmal im Nachgang zur Verfügung stellt.
Ja, was auch so den Zeigefinger erheben jetzt quasi ist, dass es eben jetzt nicht damit getan ist, mal 2 Jahre in dem System, glaube ich, zu spielen und dann zu sagen, ja, okay, jetzt funktioniert, jetzt können wir eigentlich wieder auf die alten Sachen irgendwie dann doch entsprechend zurückgehen. Wie bei so vielen Sachen. Man muss eben dranbleiben. Ansonsten kehrt sich das Ganze entsprechend wieder zum Negativen um. Genau, das war dann quasi die Fortsetzung meines Aha-Effekts. Genau.
Genau. Jetzt hören wir im Laufe des Podcasts, hören wir alle Akteure nochmal, wie sie es nochmal kurz zusammenfassen. Ich würde jetzt gerne, wenn ich dich schon da habe, einen Ausblick gerne wagen, schon bevor wir quasi die anderen Akteure hören. Du hast es nämlich angesprochen und es ist auch eine Beobachtung, die ich in den letzten Wochen und Monaten gemacht habe. Es gibt einen unfassbaren Fokus auf den Kinderfußball, auf die Jüngsten, also Bambini, F-Jugend, E-Jugend. Ich bin mittlerweile in meinen Gedanken und wo ich quasi meine Ressourcen reinstecke an Lösungen, bin ich mittlerweile weiter. Ich glaube, wir haben noch ein viel größeres Problem mittlerweile in der D- und C-Jugend. Also wenn ich sehe, was da passiert, sowohl im Spielbetrieb an Verbandsregeln, jetzt letzte Woche auch wieder, ich war bei einem Verein und die haben 3 C-Jugendmannschaften und würden es gerne fluide gestalten. Also wenn der eine sagt, der eine sich im Laufe der Saison nicht so gut entwickelt, dann rutscht er von 1 auf 2, auf 3 etc. Jetzt gibt es aber vom Verband die Regel, wenn der 3 Spiele in der einen Mannschaft gemacht hat, darf er diese Mannschaft nicht mehr wechseln. Darf also nicht mehr in der höheren mitspielen oder in der niedrigeren. Und das zerschießt den komplett ihr fluides System, was ja perfekt ist, eigentlich das irgendwie anzupassen, eine Durchlässigkeit hinzubekommen. Und da gibt's sowohl wettbewerbstechnisch als auch trainingstechnisch unfassbare Defizite, weil ich das Gefühl habe, die letzten Jahre wurde einfach nur auf FE Bambini geachtet und eben nicht auf den D- und C-Jugendbereich. Wie siehst du das denn?
Ich sehe es komplett genauso und ich kann dir auch sagen, woran das lag. Also als wir uns vor 6, 7, 8 Jahren so die ersten Mal mit dem DFB entsprechend ausgetauscht haben, kam einfach raus, dass es wahrscheinlich am Anfang mal am sinnvollsten ist und mit weniger Widerstand verbunden ist, erstmal diesen Kinderfußballbereich sich entsprechend anzuschauen. Jetzt gab es dann, weiß ich nicht, ob wieder erwarten, aber gab es ja dann doch entsprechend auch ganz schön Gegenwind entsprechend. Das hat sich jetzt über Jahre ja hingezogen entsprechend. Aber ich glaube, damit ist es eben nicht getan. Also ich kann jetzt nicht die Bambini F- und E-Jugend entsprechend reformieren und kindgerecht anpassen. Und dann kommt in der D-Jugend halt der Mann mit dem Hammer. Und so ist es ja aktuell jetzt entsprechend. Also und der markanteste Übergang ist für mich als Stützpunkttrainer auch der U13 zu U14. Also älterer Jahrgang D-Jugend, jüngerer Jahrgang C-Jugend. Mhm. Ich würde behaupten, ich habe ganz gute Talente hier in Köln entsprechend, die in der U13 als talentiert sind, vielleicht noch ein bisschen körperlich hinten dran entsprechend sind, aber sind halt geile Kicker und Zocker letztendlich. Dann verabschiede ich die irgendwann vor den Sommerferien und nach den Sommerferien kommen die wieder und spielen auf einmal 11 gegen 11 aufs große Feld. 2-3 Monate später, schon aus der eigenen Erfahrung heraus, kamen 1-2 richtig gute, von denen ich überzeugt war, wenn die jetzt körperlich noch zulegen, könnten die auf einem guten Level entsprechend Fußball spielen, haben aufgehört mit Fußball, weil sie im Verein auf einmal keine Rolle mehr spielen, weil der U14-Trainer natürlich Punkte am Wochenende holen muss und mit dem gewinnst du kein Spiel, weil er noch zu klein entsprechend ist. Das heißt, wir verlieren darüber, glaube ich, auch nochmal richtig gute Talente oder die verlieren den Spaß am Fußball und gleiche Thematik wieder wie in der F-Jugend. Das Tor ist vielleicht für den einen oder anderen in der D- oder C-Jugend dann doch ein Ticken zu hoch auf das 2,44 Meter Tor entsprechend dann zu spielen. Von daher muss da auf jeden Fall was gemacht werden. Ich betreue momentan, oder wir haben hier an der Sporthochschule einen Zertifikatsstudiengang, der nennt sich Sportdirektor, Sportdirektorin im Amateur-Nachwuchs-Leistungsfußball. Und da hatte ich genau den Teilnehmern eine Aufgabe so gestellt. Okay, die haben jetzt von mir einen Vortrag gehört über den Kinderfußball. Wenn ihr Wünsche äußern dürftet und beim DFB was zu sagen hättet, wie würdet ihr denn entsprechend die DCBA-Jugend entsprechend gestalten? Und da waren tatsächlich ein paar interessante Vorschläge dabei. Unter anderem, dass es in Süddeutschland, weil es wohl so eine Flex-Liga entsprechend schon gibt, also kannte ich vorher gar nicht, dass man quasi sich als Zweitmannschaft, wobei das war jetzt im Herrenbereich, als Zweitmannschaft sagen, wir machen Flex und wenn dann eben keine 11 zustande kommen, dann eben nur 9, dann eignet man sich mit dem Gegner und spielt 9 gegen 9 auf 16er 16 oder irgendwie sowas. Ja, warum sowas nicht? Das geht ja so ein bisschen in deine einleitenden Worte, in die Richtung, dass man da flexibel entsprechend ist. Und man sollte sich vielleicht auch überlegen, und das wäre zum Beispiel mein Wunsch oder mein Vorschlag, auf jeden Fall U14 noch im maximal 9 gegen 9 zu spielen und eher im D-Jugendbereich von einem 7 gegen 7, von mir ist dann auf ein 8 gegen 8, auf ein 9 gegen 9 entsprechend, zumindest in der U14 optional entsprechend zu spielen, um dann in der U15 von mir aus dann irgendwann mal in 11 gegen 11 entsprechend reinzugehen. Wir haben da auch schon im Zuge meiner Mittelrhein-Auswahltätigkeit mit dem einen oder anderen aus dem NLZ entsprechend gesprochen. Die waren da ein bisschen skeptisch, die wollten natürlich in der U14 auch schon oder sehen da durchaus Vorteile, aber bei denen stehen halt 1,90 Typen im Tor, die haben halt schon körperliche Spieler, die natürlich 11 gegen 11 entsprechend spielen können. Aber zumindest als Option würde ich mir das gerne entsprechend offen halten. Das heißt, was jetzt angestoßen wurde, ist noch nicht bis zum letzten Ende durchgedacht und in dem Altersbereich muss meiner Meinung nach zukünftig noch irgendwie Anpassungen erfolgen.
Ja, und die NLZs stoßen auch an ihre Grenze. Also wir haben auch im Rahmen der DVS-Tagung habe ich mit Paul gesprochen vom BVB, als die ja ihre Inhalte vor allem über das Biobanding gesprochen haben. Und die haben jetzt einen U15-Spieler, der in die U16 rauskommt. Und sie haben einen Antrag gestellt beim Verband, wo auch immer, dass der nochmal ein Jahr U15 spielt, weil der einfach rein von seinem biologischen Alter einfach absolut keine Chance hat gegen andere U17-Mannschaften, weil die ja immer in der höchsten Liga spielen mit der U16. Das sind ja dann teilweise 4, wenn nicht sogar 4,5 Jahre Unterschied. Du machst ja das Kind kaputt. Und Stand jetzt wurde dem eben nicht stattgegeben. Also sowohl in der Spitze, glaube ich, im Spitzensport, in der Spitzenförderung gibt es Probleme, die nicht gelöst werden momentan, so, aber auch eben in der Breite.
Ja. Ja, ich meine, viele NLZs haben das erkannt, machen zumindest in der Trainingswoche eben Biobanding-Gruppen, dass man eben manchmal sagt, wir holen die Retardierten mal zusammen oder packen die mal unabhängig der U13, 14, 15 einfach mal zusammen, weil wie in der Tagung ja auch festgestellt, das biologische Alter schwankt manchmal zu dem eigentlichen Alter um, 5 bis 6 Jahre oder irgendwas. Das heißt, so ein U13-Spieler ist körperlich auf Höhe eines 10-Jährigen und teilweise auf Höhe eines 16-Jährigen. Und dem kann man zwar im Training entsprechend Rechnung tragen, aber wenn dann eben die in den Spielen das nicht entsprechend auch angepasst werden kann, wird es natürlich schwierig. Ich kann verstehen wahrscheinlich so ein bisschen, wenn ich mich in den DFB hineinversetze, weil natürlich ist es dann so eine Nische. Also wer entscheidet dann letztendlich das und wer darf dann mitspielen? Und dann kann ich dir sagen, was passiert, wenn es dann nämlich um Auf- und Abstieg geht. Dann spielt auf einmal so, ne? Also das spielt auf einmal einer in der jüngeren Mannschaft, wo eigentlich gar nicht hingehört und so weiter und so fort. Also es muss halt da irgendwie so ein Gentleman Agreement, was auch immer entsprechend passieren, auch mit dem DFB wahrscheinlich zusammen, um solche Dinge einfach zu ermöglichen. Wenn es wirklich darum geht, einfach individuell Talente bestmöglich zu fördern, im Spitzenfußball und im Breitensportbereich. Ja, also ein Talent, was nie Bundesliga-Profi werden wird, sollte es ja auch das Ziel sein, sein maximales Leistungsvermögen entsprechend abzurufen. Und wenn das irgendwann mal ein guter Landesligaspieler ist, dann ist es genauso okay, wie einer, der dann entsprechend mal oben ankommt. Dem tut man nämlich mit 13 auch keinen Gefallen, gegen irgendwelche zwei Köpfe größeren zu spielen, auch wenn er mal kein Fußballprofi wird. Ja, und dann hört man natürlich solche Stimmen, ja, aber so ein Lionel Messi hat sich ja auch immer, ja, hat er. Es schadet, glaube ich, auch nicht. Deswegen nochmal, man muss es ja nicht immer entsprechend machen, aber man muss eben den, gerade den Retardierten, glaube ich, auch mal die Möglichkeit geben, mal mit der Größe zu sein, um da mal auf andere Dinge entsprechend Wert zu legen. Und so einem ganz Großen macht es vielleicht auch nicht immer Spaß, gegen die Kleinen da entsprechend zu zocken und die immer wegzuschubsen und die fallen hin. Dann sollen sie halt auch mal gegen zwei Jahre Ältere entsprechend mitspielen und mal gucken, ob sie sich gegen die Gleichaltrigen nur körperlich durchsetzen und deswegen stärker sind oder ob sie wirklich andere Fähigkeiten und Fertigkeiten auch noch an den Tag legen können.
Das bespreche ich in der Tiefe mit dem Paul zusammen in einem separaten Podcast. Er hat mich auch schon eingeladen, dass wir eine Dreierrunde in Dortmund machen mit einem Trainer, mit ihm als Sportwissenschaftler und mir als Fragensteller. Könnt ihr also euch auf noch mehr Inhalte freuen. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, Sebastian, Kinderfußball-Symposium. Aber hast du schon auf jeden Fall für die nächste Tagung schon wieder ein Thema. Vielen Dank für deine Zeit, für die Beantwortung. Ich glaube, das, was wir jetzt angestoßen haben oder was angestoßen wurde, hat auch zum Teil, können wir auch dir zu verdanken, mit deinen Untermauerungen im wissenschaftlichen Bereich. Hast du noch letzte Worte, bevor es quasi in die Einzelbeiträge reingeht mit den einzelnen Gästen?
Ja, ich habe jetzt mir keinen abschließenden Spruch irgendwie entsprechend überlegt. Von daher, danke für die Möglichkeit, an diesem Podcast mal wieder beizuwohnen. Viel Spaß den Hörerinnen mit den weiteren Podcasts. Liebe Grüße aus Köln. Wenn es irgendwie Fragen gibt zu den Themen, darf sich jeder auch gerne direkt mit mir entsprechend in Verbindung setzen.
Und jetzt geht's los mit den Einzelbeiträgen. Viel Spaß. Schön, dass du da bist. Wir waren ja jetzt gerade auf der Podiumsdiskussion. Stell dich doch noch einmal bitte vor. Wer bist du, was machst du und aus welchem Land kommst du ursprünglich?
Ich bin Kel Bordingart. Ich bin zurzeit seit 2,5 Jahren jetzt Head of Coaching bei Bayer 04 Leverkusen. Mhm. Mein Hintergrund ist ehemaliger Profifußballer. Ich war Co-Trainer der dänischen Nationalmannschaft, aber auch beim dänischen Verband da habe ich auch neue Talentförderungsprogramme entwickelt, unter anderem im Kinderfußball und dann auch in den Leistungsfußball. Mhm. Und deswegen bin ich heute hier und das Kinderfußball liegt mir schon seit ein paar Jahrzehnten am Herzen.
Du hattest jetzt eine sehr, sehr interessante Präsentation, hattest auch tolle Beispiele und Schaubilder, auch von deiner Tochter war es, glaube ich, mitgebracht gehabt. Wie ist denn die Trainingsrealität in Dänemark gewesen, als du angefangen hast? Wie hat sie sich entwickelt und wie ist es denn momentan?
Also die Drop-Up-Rate war sehr, sehr hoch, als ich beim dänischen Verband anfing. Und das hat mich gewundert, denn wir liebten den Fußball, ja fast alle. Warum tauchten die Kinder nicht länger im Verein auf? Und der Konklusion war schon, dass wir die Paradigmen des Profifußball auch im Kinderfußball implementiert hatten. Und die Kinder fühlten sich nicht wohl und die blieben weg. Mhm. Die sind schnell wieder aufgehört und da war es meine Aufgabe, ein paar Ideen zu introduzieren, damit wir das wenden konnten.
Mhm. Was waren die Ergebnisse?
Nach unseren Ideen sind die Kinder wieder zurückgekehrt in massive Zahlen, würde ich mal sagen. Bis U12 war die Steigerung bei den Jungs 25% und bei den Mädels sogar fast 50%. Mhm. Das heißt, weniger Spezialisierung, da war auch Platz für Handballer, die konnten vorbeigucken, oder Basketballspieler, die konnten mehr Sportarten betreiben. Wir haben sehr spät die Spieler ausgewählt für die besten Mannschaften in der Stadt oder in der Region. Die Spielfeldgrößen wurden verkleinert und wir spielten öfters 3 gegen 3, 5 gegen 5, 7 gegen 7 und erst ab U13 11 gegen 11. Das heißt, die Lernumgebung wurde verbessert, massiv verbessert. Und das ist eine der größten Motivationsfaktoren bei Kindern, dass sie was lernen.
Wie ist es momentan? Du bist ja jetzt schon eine Weile nicht mehr beim dänischen Verband.
Leider. Culture Eat, Strategy for Breakfast, wie die Amerikaner sagen. Und das ist auch in Dänemark mittlerweile passiert. Mhm. Die Preise der Talente sind ja explodiert. Und das heißt, viele große Clubs versuchen, die Kinder sehr früh auszuwählen. Und mittlerweile sind die Kinder wieder abgehauen, sage ich mal. Okay, die letzten zwei Jahre nach Corona sind die Zahlen wieder gestiegen. Aber ich fürchte, dass wir wieder zurück bei Null sind.
Was ja auch interessant ist aus einer Talent- oder Spitzensportperspektive. Momentan läuft es ja augenscheinlich recht gut bei euch. Und das ist ja ähnlich, wie es in Deutschland auch war. Es gab 2004 einen Cut, da lief es ganz, ganz schlecht. Und dann hat man gesagt, jetzt muss man was ändern. Das hat dann gepiekt in 2014 mit dem WM-Titel. Und jetzt ist vermeintlich wieder so, geht es wieder ein bisschen bergab. Wie könnte man in deinen Augen, um da vielleicht das Thema mal kurz zu wechseln, wie könnte man in deinen Augen vermeiden, dass es nicht immer zu diesen extremen wellenartigen Entwicklungen kommt? Also wie schafft man es, ähnlich wie Spanien oder Brasilien, auf so einem extrem hohen Niveau zu bleiben, sowohl was die Spitzenleistung angeht, was aber auch die Breitenförderung angeht?
Ja, ich glaube, der Hauptgrund, weil Spanien konkurrenzfähig bleibt, Brasilien auch, ist, dass Fußball ist da immer im Fokus. Fußball ist Ausgangspunkt, das Spiel und die Entwicklung des Spiels. Bei uns in Skandinavien eher nicht. Wir strukturieren mehr, in Deutschland auch. Und wir glauben, wir können durch Strukturen konkurrenzfähiger werden. Ich habe ja auch hier eine Lizenzierung gehabt, eine sehr gründliche Lizenzierung der NLZ gehabt. Wir mittlerweile auch in Dänemark. Aber da ist das Spiel völlig vergessen. Das ist quantitative Themen, Strukturen, Dokumentation. Und wir verwenden mehr und mehr Ressourcen länger und länger weg vom Spiel. Die Spanier und Brasilianer sind am Spiel geblieben. Und deswegen sind sie konkurrenzfähig geblieben, meiner Meinung nach.
Wenn du jetzt an alle Trainerinnen, die hier zuhören, alle Trainer, alle Sportdirektoren, alle Sportwissenschaftler, die diesen Podcast hören, wenn es so eine Message gäbe, die du denen mitgeben dürftest und könntest, welche wäre das für den Kinder- und Jugendfußball?
Für den Kinderfußball, guck auf die Kinder. Da können wir so viel lernen. Die brauchen nicht alle unsere Recherchen und Daten und Spielfeldgrößen, die kriegen das selbst hin. Die organisieren Spiele, die spannend bleiben und wo sie involviert sind. Deswegen guck auf die Kinder. Im Leistungsbereich studier das Spiel. Lern das Spiel besser kennen.
Vielen Dank für deine Zeit.
Bitte.
Dominik, schön, dass du da bist. Du warst ja auch gerade eben auf dem Symposium bzw. auf der Bühne. Erzähl doch mal, warum hast du den langen Weg aus der Schweiz extra nach Frankfurt auf dich genommen?
Ja, also ganz einfach. Freut mich auch, Joshua, dass ich hier sein darf. Warum ich den Weg aufgenommen habe? Ich habe natürlich eine Einladung bekommen und ich bin immer interessiert, einen Austausch im Kinderfußball oder allgemein im Fußball vorzunehmen. Und natürlich jetzt mit dem Thema Wettspielformat Kinderfußball oder neues Wettspielformat haben wir sehr viel zu berichten, aber auch dann immer wieder Neues mitzunehmen. Und wir sind immer daran interessiert, im Austausch mit anderen Verbänden oder Vereinen und tolle Ideen eigentlich auch mitzunehmen oder auch zu teilen. Und ich denke, das kommt dann allen zugute, vor allem auch den Kindern.
Was habt ihr denn jetzt in der Schweiz in den letzten Monaten, Jahre wahrscheinlich, in der, wenn man vom ersten Gedanken aus das denkt, was habt ihr denn jetzt bei euch geändert?
Ja, das sind wirklich Jahre, oder? Wir haben 2015 angefangen, uns zu überlegen, was denn das aktuelle Wettspielformat für die Kinder bedeutet, und wollten das durchleuchten, auch mal schauen, was das dann an Aktionen oder Spielaktionen bedeutet für die Kinder. Und ein mögliches neues Wettspielformat oder eine Alternative testen. Haben das dann auch gemacht und haben gefunden, doch, das lohnt sich da noch weiter zu investieren und auch weiter anzuschauen, und haben dann eine Pilotgruppe und eine Masterarbeit eigentlich gestartet. Zuerst eine Masterarbeit, und dann die Resultate waren sehr, sehr gut, und haben dann eine Pilotphase in einer Region gestartet und auch dort mit wissenschaftlich begleitet. Und dann auch gemerkt, dass es in der Praxis gut geht und gut ankommt, und mit ein paar Verbesserungen und vielleicht auch Kompromisse wir das dann schweizweit einführen können. Und jetzt mittlerweile seit dieser Saison ist es eingeführt in allen Regionen, dass wir bei den kleinsten Kategorie G 2 gegen 2 und 3 gegen 3 spielen mit einer Vielseitigkeitsaufgabe oder Spiel. Bei den F, der Kategorie F, spielen wir 3 gegen 3 auf Kleinfeld und 4 gegen 4 auf das Großfeld mit Torspieler, also im Turnierformat. Und bei den E-Juniorinnen und Junioren spielen wir 3 gegen 3 auch auf das Kleinfeld und 6 gegen 6 mit Torspieler auf das Großfeld, so im Vierer-Turnier. Das ist so unser Format, das wir ab dieser Saison spielen. Und wir haben den Vereinen oder den Regionalverbänden so 3 Jahre Implementierungszeit gegeben, weil jeder ist da ein bisschen anders unterwegs mit seinen Stärken und Größen. Also es gibt ganz große Regionalverbände, da ist nicht die Umsetzung nicht ganz so einfach. Und jetzt ab dieser Saison ist es in den Ausführungsbestimmungen, heißt es bei uns, obligatorisch, und sind wir sehr froh und sehr stolz auch, dass wir das so geschafft haben.
Mhm. Zur Implementierung würde ich gleich nochmal eine Frage stellen. Kannst du nochmal ausführen, warum ihr euch genau für diese Formate entschieden habt? Und auch, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Besonderheit, der organisatorische Rahmen drumherum um diese verschiedenen Spielformate. Also du musst jetzt nicht erzählen, dass im 2 gegen 2 mehr Ballkontakte gibt als im 5 gegen 5. Das haben sie im Rahmen dieses Podcasts schon 5-mal gehört. Da wärst du Nummer 6. Deshalb, also warum seid ihr quasi genau auf diese Zahlen gekommen in dem jeweiligen Altersbereich? Und warum habt ihr euch für diese Mischform und nicht reines, wie es ja in Deutschland ist, reines Funinho in großen Teilen, gibt es ja auch nochmal Unterscheidungen, entschieden?
Ja, der Prozess war nicht so einfach. Und warum wir uns für diese Formate entschieden haben, ist halt auch in Diskussionen mit unseren Experten oder Regionalverbänden, haben wir viele Workshops gemacht und das durchleuchtet. Und es hat auch zum Teil immer wieder gewechselt. Und irgendwann haben wir gefunden, doch, wir gehen zu diesen Formaten, zu diesem Spiel oder Teamgrößen, und wollen dann das Ganze flexibler machen, oder? Und jetzt momentan oder in den früheren Formaten war es halt einfach so, dass die Teams sehr, sehr groß waren. Und jetzt ist die Idee oder die Umsetzung so, dass in den Vereinen halt ganz kleine Teams gibt und dann mit an ein Turnier, zum Beispiel Kategorie F, mit 8 oder 10 Spielern und Spielerinnen die Vereine teilnehmen können und so dann auch in den Regionen, in den Turnieren sich anmelden können und so ein bisschen flexibler sind. Ist aber auch oder hat ein bisschen die Konsequenz, dass die Vereine sich neu organisieren müssen und auch die Turnierbetreuung dort, kann man vielleicht auch auf Eltern zurückgreifen und dass die Kinder dann dort betreut sind, besser gesagt, die durch die Eltern oder auch Trainer und Trainerinnen betreut werden. Wir haben uns für dieses Format so entschieden, weil es halt auch durchgängig ist, oder so 2-2, 3-3, 3-3, 4-4, 3-3-6-6 und jetzt in der Zukunft wird es dann auch bei der D-Jugend 7 gegen 7 geben, über 3 Jahre mit 9 gegen 9 bei den älteren Jahren und dann ein Jahr später dann wie bis anhin dann ein Elferfußball. Das ist eigentlich ein durchgängiges Angebot jetzt. Und ja, so haben wir uns entschieden, dass wir das so spielen. Und die Kombination Kleinfeld, Großfeld oder bei den ganz Kleinen spielen wir nur Kleinfeld auf verschiedene Tore. Und eben 2 gegen 2, 3 gegen 3. Und dann ab der Kategorie F ist diese Mischform für uns auch, ja, es ist eine Mischform, die trotzdem ein Kleinfeldspiel so, trotzdem noch hat. Oder 4 gegen 4 ist 3 gegen 3, ein Feldspieler. Der Torspieler ist idealerweise dann auch ein Mitspieler, oder mit dem Rhombus, der dann in der Offensive gebildet werden kann. Und so das große Tor und ein Torschuss auf das große Tor finden wir emotional, aber auch ausbildungstechnisch sehr wertvoll für die Kinder. Und so diese Mischform haben wir eigentlich sehr gute, durch diese Mischform haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Da wir dann auch, oder die Umstellung vom alten Format auf das neue ist, klar, ein Spieler weniger bei den F- und den E-Junioren, aber es ist trotzdem so, der Fußball, wie dann bei den Großen gespielt wird, ist sehr ähnlich. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit dieser Mischform.
Wenn ich bei euch dann auf den Platz komme, irgendwo in der Schweiz, und ich sehe da jetzt eine F-Jugend oder eine E-Jugend kicken, das bedeutet, auf der linken Seite sind dann die 3 gegen 3 Felder im Funinho-Stil aufgebaut und auf der rechten Seite habe ich mit 5x2 Meter Toren angepasst die Feldgröße, quasi das große Spielfeld simuliert, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Du kannst es so vorstellen, dass bei der Kategorie F ist es idealerweise ein Turnier mit 12 Teams und das gibt ja dann 6 Felder, oder? Und es gibt 3 Felder Kleinfeld und 3 Felder Großfeld mit 6 Toren, natürlich großen Toren, oder? Und das ist dann immer in der Rotation, oder dass sie dann ein Spiel aufs Kleinfeld spielen und das nächste dann aufs Großfeld. Und so gibt es ungefähr 6 bis 8 Runden pro Turnier, wo sie dann einfach immer im abwechslungsweise Kleinfeld und Großfeld spielen. Bei der Kategorie E sind es 4 Teams, die ein Turnier organisieren oder durchführen. Und dort gibt es auch 2 Formate, also die Vereine können wählen, entweder sie machen so einen Rotationsmodus oder wo dann einfach immer Team A gegen Team B auf das Großfeld spielt und Team C gegen Team D auf das Kleinfeld und dann wird rotiert. Oder es ist auch möglich, so eine erste Phase Kleinfeld, da gibt es 3 Spiele auf das Kleinfeld und im Anschluss spielt jeder gegen jeden auf 2 Felder Großfeld. 6 gegen 6. So, das sind unsere Formate bei der Kategorie E. Mhm.
Ja. Und jetzt habt ihr euch das 8 Jahre lang ausgedacht und überlegt. Seit wann ist das jetzt tatsächlich in der Umsetzung und kannst du ein bisschen was zur Implementierung erzählen? Weil das ja auch in Deutschland, also gefühlt wird seit 6 Jahren über Funinho ist jetzt obligatorisch gesprochen und dann telefoniere ich doch wieder mit einem Verein aus einem kleineren Landesverband und plötzlich spielen die immer noch ein 6 gegen 6 in der Bambini. Wie ist denn da bei euch der Prozess gewesen? Du hast schon gesagt, ihr hattet einen Piloten und hattet das auch dann wissenschaftlich evaluiert. Und wie ging es dann weiter? Wie habt ihr das ausgerollt in die breite Masse? Und zum Abschluss dann vielleicht, wie ist es angenommen worden und wie ist jetzt momentan der Stand?
Also nach dieser Pilotphase, das war eine Region in Bernbiet, das ist also mittelländischer Fußballverband, die haben das dann als Pilotphase gemacht in einer Gruppe mit 16 Teams und dann nachher eigentlich so übernommen. Und wir haben das dann eben in der Diskussion, das definitive Format dann so entschieden, wie wir spielen wollen. Und im Anschluss konnten die Regionalverbände dann, wir haben 13 Regionalverbände, oder? Und die konnten das dann ab diesem Zeitpunkt umsetzen, oder wenn sie wollten. Und es hat auch wirklich dann Regionalverbände gegeben, zum Beispiel den Neuenburger Fußballverband, die haben das dann gleich in der nächsten Saison umgesetzt. Oder ist ein relativ kleiner Verband und ist natürlich auch ein bisschen einfacher für sie, aber die haben dann schon, ich glaube, das war 2021, bin gar nicht mehr sicher, wann das genau war, die haben dann schon umgestellt auf dieses Format. Und dann haben auch schon andere Regionalverbände gestartet. Es hat Regionalverbände gegeben, die haben zuerst bei den Kategorie G gestartet, dann anschließend Kategorie F, so ein bisschen so nah diesen Abend. Ja, und es hat Regionalverbände auch gegeben, die haben erst jetzt im Sommer umgestellt. Und so ist, also war das ein bisschen unterschiedlich und war auch für uns wichtig, dass wir das den Regionalverbänden so diese Zeit gegeben haben. Jeder ist ein bisschen unterschiedlich unterwegs und wir haben sehr viele Gespräche geführt, sehr viele Workshops gemacht mit den Vereinen. Wir haben Vorträge gehalten und in Zusammenarbeit mit den Regionalverbänden dann die Vereine informiert, mit ihnen Lösungen besprochen, wie sie das dann umsetzen können vor Ort. Und es hat so viele Fragezeichen gegeben, ja, ich brauche jetzt viel mehr Zeit für diese Turniere, ich muss noch aufbauen, dann abbauen und so weiter. Und wir haben ihnen dann diese Lösungen gezeigt, oder dass es vom Aufwand her ein bisschen größer ist wie vorhin, aber auch nicht so immens, dass es dann ein Hindernis sein kann. Und in diesem Prozess sind wir immer noch, oder wir haben dann Mentoren, also ein Mentoring-Programm gestartet, wo dann die Vereine unterstützt werden, auch gerade bei den ersten Turnieren, oder dass sie da nicht alleine sind. Und da kam jemand vorbei vom Verband, vom Regionalverband und hat dann ihnen geholfen bei der ersten Turnierorganisation. Und ja, das ist noch schwierig, oder die Kommunikation von uns zu den Regionalverbänden, dann von den Regionalverbänden zu den Vereinen und von den Vereinen zu den Trainern, oder da gibt ganz viel Informationen gehen da verloren und das ist natürlich am Anfang dann schwierig und braucht Zeit, bis dann alle wissen, wie gespielt wird mit den Regeln oder mit der Organisation. Und das ist immer noch so, das merken wir schon auch viel, dass wir dort vor Ort noch helfen können.
Und wenn du jetzt das Gesamtprojekt oder wenn du es als ein Gesamtprojekt beschreiben müsstest, bei wie viel Prozent Abgeschlossenheit seid ihr denn? Also 100% du wärst super happy auf jedem Sportplatz, auf den wir fahren in der Schweiz, egal welcher Bereich bei euch, ist ja immer noch ein bisschen zerklüfteter fast als bei uns in Deutschland mit den Bundesländern. Wie lange würde es dauern oder wo sagst du, steht ihr jetzt momentan, dass ihr irgendwie vom Zielerreichungsgrad?
Also wir sind bei 95%, ist noch schwierig zu sagen, oder wir sind sehr, oder fast bei 100%, oder es gibt noch zwei, drei Regionen, die spielen zum Beispiel bei der Kategorie E noch nicht in den vier Turnieren, sind aber daran, das umzusetzen und wir begleiten sie auch dorthin und dort, ja, wir sind fast bei 100%, das ist sehr, sehr erfreulich, oder wie das die Vereine umsetzen, wie sie sich daran machen, das neue Wettspielformat zu implementieren. Und ist für die Vereine nicht einfach und ein großer Aufwand und ist aber dann auch für die Kinder ein Mehrwert. Und ja, das braucht immer noch Begleitung und Überzeugungsarbeit und auch jetzt die Vereine, die das leben, ist auch schön zu sehen, oder dass sie das unterstützen, das Format, und dementsprechend auch so eine Werbung oder besser gesagt Lobbyarbeit eigentlich in den Vereinen dann auch betreiben.
Was würdest du dir denn jetzt im nächsten Schritt wünschen? Also jetzt habt ihr das umgesetzt, Play More Football, und jetzt machen das alle. Was ist denn das Nächste, was ihr euch vornehmt und was ihr verbessern möchtet?
Ja, die Implementierung jetzt, oder wie das läuft, das in der ganzen Schweiz, oder da gibt es halt auch immer wieder neue Ideen und neue Anmerkungen zu den Regeln oder zu der Durchführung, Organisation. Und ich denke, die Kontinuität ist jetzt wichtig, oder dass wir dementsprechend auch in der ganzen Schweiz gleich spielen, dass die Regeln dann überall klar sind und dass das dementsprechend auch so umgesetzt wird. Die nächsten Schritte haben wir schon gesagt, das ist dann durchgehend Kategorie D, dass wir dort 7 gegen 7 spielen und dementsprechend dann auch vom 6 gegen 6 bei der Kategorie E 7 gegen 7, 9 gegen 9, 11 gegen 11 eine wirklich schöne fußballerische Pyramide haben für die Entwicklung der Kinder und der Jugendlichen. Mhm. Und was wir in Zukunft angreifen werden, ist das, der Ausbau vom Mentoring, dass wir die Vereine unterstützen können, auch im Training. Oder es hat halt auch einen großen Effekt auf die Trainingsgestaltung, dass wir dort auch vermehrt dann auch die Kleinfelder sehen und auch dort im Training ihnen helfen können, wie sie das für viel Bewegungszeit oder viel Bewegungszeit denn den Kindern ermöglichen können. Und da sind wir jetzt daran, das Programm aufzugleisen und auch die Vereine dort zu unterstützen in den Trainerkursen natürlich auch. Das ist schon länger ein Thema, aber es macht halt auch nicht jeder Trainer, nicht jede Trainerin einen Kurs. Ja. Und da sind wir daran, dass das auch auf dem Platz im Training anzugreifen.
Und zum Abschluss, wenn du dir, also gibt es ein Land, in dem du in den letzten Jahren warst oder wo du immer mal wieder im Austausch warst, wo du dir gedacht hast, so wie es da läuft oder so wie es da die letzten Jahre lief, generell im Kinderfußball und Breitenfußball, so sollte das idealerweise bei uns auch laufen, sowohl in Deutschland als auch bei euch in der Schweiz. Hast du da irgendwie ein Best Practice, wo du sagst, da lohnt es sich mal genauer hinzugucken?
Es lohnt sich bei jedem Land genauer hinzugucken, oder? Ich denke, der Austausch mit Deutschland oder da, das auch je nach Land, je nach Bundesland oder Verband, hat das sehr, sehr gute Beispiele. Ich denke, es ist einfach ein riesen Apparat oder in Deutschland, das ist nicht so einfach, das dann auch landesweit umzusetzen. Belgien finde ich immer sehr spannend, dorthin zu schauen und uns auszutauschen. Diese Festival-Idee fand ich auch noch spannend, die vorgestellt wurde. Natürlich Holland ist auch immer ein Blick wert und ein Austausch wert oder die skandinavischen Länder. Aber wie gesagt, jedes Land ist spannend, jedes Land hat seine eigenen Ideen und man kann überall etwas mitnehmen. Was wir merken, wir sind doch sehr fortschrittlich, sehr, sehr in unserer Philosophie auch sehr klar und schon weit. Und ich denke, da können wir auch stolz sein, dass wir das so geschafft haben. Und ist natürlich für uns als kleines Land auch wichtig, dass wir da innovativ sind und ja, im Sinne vom Kind auch denken können und sagen, okay, wir möchten jetzt in diesen Schritten weitergehen und unsere Philosophie, die wir schon länger haben, oder dann jetzt auch im Wettspielformat verankert haben. Und das ist schön zu sehen, dass wir das geschafft haben. Und der Austausch, wie gesagt, wegen dem bin ich auch nach Frankfurt gekommen, ist für uns immens wichtig und man kann immer von jedem Land etwas lernen.
Wenn ich jetzt mehr dazu erfahren möchte, jetzt egal, ob ich in Deutschland oder in der Schweiz den Podcast höre, wo kriege ich denn Informationen her, wenn mich dieses Konzept oder eure Idee, Play More Football, wenn mich die interessiert?
Ja, ganz einfach, auf unserer Homepage hat es viele Informationen, viele Videos, viele Hilfsmittel auch für die Vereine. Die Website ist www.football.ch oder halt dann einfach in eine Suchmaschine eingeben, Play More Football SSV, und dort wirst du dann die nötigen Informationen finden.
Cool. Dominik, vielen Dank für deine Zeit und gute Heimreise zurück in die Schweiz.
Danke, Joscha.
Hallo Sophie, schön, dass du da bist. Du warst ja gerade auch mit dabei auf der Bühne. Erzähl doch mal, warum bist du denn bei dem Thema internationaler Kinder- und Jugendfußball mit auf der Bühne gewesen?
Hallo Joscha, danke. Genau, also worum es bei uns geht, wieder die Fairness und Fairplay zurück auf den Jugendfußballplatz zu bekommen. So der Ansatzpunkt ist einfach die immer wieder auftretende Gewalt auf den Fußballplätzen, egal ob im Jugendfußball oder im Amateurfußball oder auch wenn man in den Profifußball reinguckt. Und es geht einfach darum, wie können wir es schaffen, wieder mehr Respekt auf den Plätzen, zwischen den Spielern, zwischen Trainern, zwischen den Schiedsrichtern und den Spielern und ja, eben allen am Spiel Teilnehmenden zu schaffen. Was ich genau mache, ich habe mir das Projekt Miteinander vorgenommen. Das ist die Weiterentwicklung von der Fairplay-Liga im G- bis F-Jugend-E-Jugend-Bereich und schaue mir da das Trainerverhalten an, das Werteverständnis von den Trainern und wie man darauf positiv durch unser Projekt einwirken kann, um ja diesen Respekt wieder zu erlangen.
Wie, du bist ja nicht alleine gewesen, der Ralf war noch mit auf der Bühne. Erzähl doch mal kurz, wie kamt ihr zusammen? Welche Rolle spielt der Ralf? Den kennen vielleicht der ein oder andere Ralf Klohr. Genau, erzähl doch mal.
Ja, also der Ralf ist ja der Erfinder oder Initiator der Fairplay-Liga. Ich kam mit in das Projekt, weil meine Dozentin, für die ich an der Uni gearbeitet habe, die Frau Professor Dr. Silke Sinning, die auch Vizepräsidentin beim DFB ist, mit in dieser Arbeitsgruppe drin ist. Da ist auch noch die Frau Dr. Taya Fester mit dabei, die man eigentlich auch in letzter Zeit viel im Fernsehen sieht. Genau, und ich war dabei bei der ersten Evaluation. Das heißt, wir sind zu so einem Spiel gefahren, haben uns das angeguckt, haben geguckt, wie die Atmosphäre auf dem Platz ist, wie denn das Entscheidungstreffen stattfindet. Das heißt, beim Miteinander geht es ja darum, dass die Spieler auf dem Platz alle Entscheidungen an den Seitenlinien übernehmen und der Schiedsrichter die Entscheidung auf dem Platz bestimmt. Das heißt, über Foul, Abseits, Tätigkeiten, falls sie vorkommen, über Torentscheidungen. Das entscheidet der Schiedsrichter, die Spieler entscheiden alles andere. Und wir haben uns angeguckt, wie viele Entscheidungen sind es denn? Wer trifft wie viel? Wie sind da die Anteile? Und wie ist denn so die Stimmung? Haben danach ein Stimmungsbild erfasst. Und ich habe dann meine Masterarbeit auf einer Aussage von einem Trainer aufgebaut, der nach dem Spiel zu mir gesagt hat, mit den Spielern müssen wir eigentlich gar nicht viel über Fairplay und Fairness reden. Die machen das von ganz alleine. Und für mich war dann die entscheidende Frage, okay, wenn die Spieler ja eigentlich von Grund auf fair und nach den Fairplay-Regeln oder nach ihrem Fairplay-Verständnis handeln, wie kommt es dann dazu, dass wir trotzdem so viele Probleme mit Gewalt im Fußball haben?
Mhm. Kannst du einmal noch kurz für alle, die jetzt da nicht so bewandert sind, einmal in zwei Sätzen die Fairplay-Liga, die vom Ralf initiiert wurde, rekapitulieren und dann, was sozusagen der nächste Entwicklungsschritt ist zu Miteinander?
Mhm. Ja, also die Fairplay-Liga, ganz einfach, wir spielen einfach ohne Schiedsrichter. Es gibt drei Regeln, also einmal die Schiedsrichterregel, das heißt, die Spieler entscheiden selbst. Dann haben wir die Trainerregel. Das heißt, die Trainer dürfen von außen aus mithelfen, wenn Entscheidungen nicht klar sind, befinden sich aber in der Coaching-Zone. Das heißt, sie sollen sich dann schon auf das Spielgeschehen konzentrieren. Und dann haben wir noch die Zuschauerregel. Das heißt, die Eltern und Zuschauer und Fans müssen einen bestimmten Abstand zum Spielgeschehen halten. Und dadurch soll eben der Fokus wirklich auf das Spiel von den Kids gelegt werden. Genau. Und die Grenzen, die dabei in unterschiedlichen Forschungen auch aufgekommen sind, waren dann zum Beispiel, dass mit dem Übergang in die D-Jugend vor allem, dass der Schiedsrichter dann als Alleinentscheider auftritt. Das heißt, alles, was wir vorher eigentlich den Kindern beigebracht haben und sie dazu befähigt haben, Entscheidungen selbst zu treffen, Verantwortung zu übernehmen dafür, dass das Spiel funktioniert, nehmen wir ihn dann eben wieder weg, wenn wir den Schiedsrichter dann hinstellen und der alle Entscheidungen selbst trifft. Dazu kommt dann eben, dass es oft junge Schiedsrichter sind, die eigentlich gar keine Erfahrung haben, die noch nicht wissen, wie sie sich auf dem Feld positionieren sollen, die einfach noch keine Erfahrung haben. Teilweise sind die Schiedsrichter, die miteinander pfeifen, 13, 14 Jahre alt, das heißt kaum älter als die Spieler eigentlich. Und so können wir dann eben ermöglichen, dass dem Schiedsrichter ein Großteil der Entscheidung abgenommen wird, so wie es eben auch in der Bundesliga oder in den höherklassigen Ligen wieder ist, dass die Schiedsrichterassistenten dabei haben. Ja, genau. Das ist so grob zusammengefasst.
Okay, und die Ergebnisse, die du aus deiner Masterarbeit rausgezogen hast, lassen die sich irgendwie in 2, 3 Sätzen formulieren?
Ja, also noch bin ich ganz am Anfang. Das heißt, ich habe jetzt die erste Runde an Interviews geführt. Da ging es einfach generell darum, mal zu gucken, wie vertraut sind die Trainer eigentlich mit dem Thema Wertevermittlung, also auch der Punkt, wie ausgebildet sind die Trainer, das heißt, haben sie Lizenzen, haben sie keine Lizenzen, was ist auch der Grund, warum sie keine Lizenzen haben, das ist oft eben gerade der Zeitfaktor, dass viele, die im Jugendbereich sind, gar keine Zeit haben, sich mit einer komplexen Trainerausbildung zu befassen und sich einfach Urlaub dafür zu nehmen. Und das führt eben oft dazu, dass sich die Trainer sehr alleingelassen fühlen. Und was jetzt so im Rahmen Fairness Fair Play meine große Erkenntnis im ersten Teil der Befragung war, ist, dass eigentlich alle Trainer sagen, Fairness und Fair Play ist wichtig. Also viele nennen diesen Punkt der Wertevermittlung auch bei sich. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann wirklich mal in das Thema reingeht und fragt, aber was heißt denn Fairness, was heißt Fairplay, dann kommen oft widersprüchliche Aussagen. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wenn jetzt alle ein unterschiedliches Verständnis von Fairness und Fairplay haben, wie schaffen wir es oder wie können wir es dann überhaupt schaffen, Fairness und Fairplay auf dem Fußballplatz zu leben, wenn der eine sagt, ein Trikot zupfen ist noch okay, das gehört dazu, der andere sagt, das bewegt sich schon im Rahmen von einem taktischen Foul. Ein Foul ist eben nicht mehr okay. Also müssen wir es ja irgendwie schaffen, in eine Diskussion zu kommen und zu sagen, wir füllen diesen Wert mit Leben und definieren den ganz klar für uns, um das dann eben auch unseren Spielern weiterzugeben.
Wie geht's denn da jetzt weiter mit dem Projekt?
Also wir haben jetzt so eine kleine Pilotstaffel durchgeführt. Das heißt, wir hatten 8 Teams, die in einem kleinen Turniermodus gegeneinander angetreten sind. Im Vorfeld wurden sie eben befragt zu dem Thema Fairness und Fairplay. Und jetzt im zweiten Schritt geht es eben darum zu gucken, wie hat sich das Werteverständnis verändert? Haben die Trainer anders nochmal mit ihren Spielern über das Thema gesprochen? Haben sie vermehrt darüber gesprochen? Haben sie ihr Training dahingehend vielleicht auch verändert oder haben sie anders Einfluss genommen? Und das darum geht es jetzt im zweiten Teil, einfach zu gucken, ob wir durch dieses Projekt miteinander einen positiven Einfluss auf die Wertevermittlung nehmen konnten.
Mit wem sprecht ihr da? Also ist das direkt beim DFB verortet? Sprecht ihr da mit einzelnen Landesverbänden, vielleicht auch nur in Anführungszeichen einzelnen Kreisverbände? Wie muss man sich das vorstellen?
Also der DFB ist da gar nicht mit drin. Also wir probieren das durch Frau Sinning so ein bisschen in den DFB mit reinzutragen. Dieses Projekt ist erstmal ganz klein entstanden durch den Kontakt, den Ralf hatte mit einer Jugendleiterin. Und da haben wir dann einfach nach 8 Teams gesucht, die bereit dafür sind, das einfach mal auszuprobieren, zusätzlich zum Spielbetrieb. Deshalb auch ein ganz großes Danke an die Mannschaften, die da dabei sind und sich die Zeit nehmen. Wir sprechen dann mit den Trainern. Also ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, nur mit den Trainern zu sprechen und eben nicht die Spieler noch mit reinzunehmen oder Zuschauer. Weil mein Ansatzpunkt, den ich eben verfolge, ist einfach zu gucken, die Gewalt oder die Unruhen auf dem Platz, die müssen irgendwo ihren Ursprung haben. Und viele Trainer, mit denen ich mich unterhalte, sagen eigentlich immer, wenn es zu Unruhen kommt, dann immer von außen. Das heißt, die Unruhen, die Unfairness, die Unsportlichkeit auf dem Platz kommt immer nur durch Trainer, Zuschauer etc. Auf die Zuschauer werde ich keinen Einfluss haben und deshalb gucke ich mir das an, was am nächsten an meiner Lebenswelt dran ist und wo ich glaube, dass wir am meisten verändern können, und das sind einfach die Trainer.
Wenn ich da jetzt als interessierte Jugendtrainerin oder interessierte Jugendtrainer weitere Informationen zu der Thematik haben möchte, wo hole ich mir die idealerweise?
Also zum Thema Fairplay-Liga, das ist ja mittlerweile auch deutschlandweit, wird es durchgesetzt. Das heißt, dazu gibt es die Information ganz normal beim DFB. Das Thema Miteinander ist jetzt ganz neu. Das heißt, da starten jetzt überall unterschiedliche Pilotstudien, Pilotprojekte, überall deutschlandweit vereinzelt. Da gibt es aber auch eine Homepage. Die findet man dann unter www.miteinander.de, glaube ich.
Ich packe es auf jeden Fall in die Shownotes.
Genau, da findet man auch die Informationen zu den Regeln, wie das Ganze umgesetzt wird. Da gibt es dann auch von meiner Seite aus so zwei Infovideos, einmal zum Thema Schiedsrichter, also das heißt, was ist die Aufgabe der Schiedsrichter bei unserem Projekt, und dann auch nochmal ein kleines Video zum Thema Trainer, also welche Aufgabe haben die Trainer während des Projekts.
Okay. Ich suche gerade parallel, es ist die Seite www.miteinander-fußball.de, weil miteinander.de ist nur eine andere Seite. Ist jetzt keine schlimme Seite, wie es aussieht, aber wenn ihr weitere Infos dazu bekommen möchtet, dann ist es miteinander-fußball.de. Ich packe es aber auch nochmal in die Shownotes, und dann kann man direkt Kontakt mit dir aufnehmen, wenn man da auch irgendwie neuen Input möchte oder vielleicht auch schon, ich kann mir vorstellen, dass es da viele Leute gibt, die in eine ähnliche Richtung das schon mal gemacht haben oder in einem kleineren Rahmen. Also da bist du offen für einen Austausch.
Genau, immer gerne.
Sehr gut. Jetzt hast du noch eine letzte Frage. Jetzt hast du einen Wunsch frei für in 10 Jahren, wie der deutsche Kinder- und Jugendfußball aussieht. Was würdest du dir da wünschen, egal welche Summen das kosten würde oder welche Mittel man dafür in Bewegung setzen müsste, was wäre das?
Ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass wir es schaffen, generell mehr Austausch zwischen den Trainern, den Verbänden, dem DFB zu schaffen. Das heißt, dass auch der DFB mehr Interesse bei den Jüngsten zeigt und eben nicht nur auf den Profifußball guckt, sondern dass wir wirklich gucken, wie können wir es schaffen, dass wir Strukturen schaffen, die eben wirklich entgegen dieser Gewaltbereitschaft dagegen arbeiten. Weil ich glaube, dass wir gerade im Jugendfußball einfach auf dem falschen Weg sind. Warum müssen wir Spieler ausbilden, die sich mit unfairen Mitteln einen Vorteil verschaffen? Und warum gucke ich nicht einfach darauf, dass wir es schaffen, Spieler zu entwickeln, die durch ihr fußballerisches Können glänzen und dadurch Spiele gewinnen? Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir den Fokus darauf setzen, dass wir durch eine gute Trainerausbildung, durch einen guten Austausch eben diese Spieler entwickeln.
Cool. Sophie, vielen Dank. Ich packe deine Kontaktdaten bzw. die Homepage in die Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit, und ich bin gespannt, wenn in 1-2 Jahren, es dauert ja immer im deutschen Fußball so ein bisschen länger, bis sowas etabliert ist oder auch irgendwie größere Wellen schlägt. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen und bin gespannt, was du beim nächsten Mal erzählen wirst.